Heute ist der Tag der schlechten Poesie, Malte. Da müssen wir unsere Themen des Tages doch eigentlich in gereimter Form verkünden, ne? Was meinst du?
Dann würde ich sagen, versuchen wir das doch mal. Nutzt ja nichts. Wir probieren es einfach mal.
Okay, alles klar.
Der Dennis Schröder ist jetzt Kapitän. Der VAR lässt keine Schiri-Entscheidung stehen. Heute seit genau 5 Jahren. Und Beachvolleyball muss man an historischer Stelle erfahren.
Wow, gut gemacht, Malte. Okay,
jetzt
also
bist du.
Dann bin ich dran mit meinem Sätzchen, wie immer um diese Zeit. Also, guten Morgen Zustand. Jetzt, der SID sorgt dafür, dass dieser Podcast fetzt. Mein Name ist Andreas Wurm. Um 7.07 Uhr zeigt die Uhr am Kirchenturm.
Guck mal, geht doch. Ich bin Malte Asmus. Ich hoffe, für euch ist Stand jetzt ein Genuss. Mögt ihr unseren aktuellen Newsblog gerne, dann vergebt doch bitte viele Sterne.
Bravo. Bravo. Meine Hochachtung.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand.
Jetzt. Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Analyse.
So, jetzt machen wir aber nicht nur den Newsblock nicht gereimt, auch der Rest unseres Programms heute dann in Prosa, würde ich sagen. Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat seit gestern einen neuen Kapitän, Bundestrainer Gordon Herbert. Der hat Dennis Schröder mit der Aufgabe betraut, das Team als Kopf bei der Heim-EM im September dann auch wirklich tatsächlich anzuführen.
Naja, also Schröder ist zwar der bekannteste Name im DBB-Team. Der große Star hat natürlich auch die meiste Erfahrung auf Top-Level durch seine NBA-Zeit. Und trotzdem, trotz der letzten Saison, der aus Boston plötzlich nach Houston abgeschoben wurde, aber dass er jetzt Kapitän wird, das ist schon auch ein Stück weit eine überraschende Entscheidung.
Ja, und ich würde sagen, auch nicht ganz ohne Risiko, denn ich meine, gut, Schröder steht sowieso im Fokus, aus den Gründen, die du ja eben schon genannt hast. Und jetzt am Wochenende beim Härtetest Supercup in Hamburg gegen Tschechien und Italien oder Serbien, immerhin Vize-Europameister, das sind ja die Gegner, da muss die Mannschaft ihre EM-Tauglichkeit unter Beweis stellen. Die Tests gegen Belgien und Niederlande, die waren ja noch sehr wackelig und jetzt wird Schröder natürlich eine Schlüsselrolle zukommen. Er muss erstmal auf dem Platz punkten, aber er muss eben auch die Mannschaft führen, sie anführen und er muss sie dann auch nach außen vertreten. Also wenn es dann tatsächlich irgendwelche unangenehmen Themen gibt, dann ist er dafür da, die dann nach außen zu kommunizieren. Er ist der Ansprechpartner Nummer 1 und erinnern wir uns an seine Erklärung zur Corona-Impfung. Kommunikation ist jetzt nicht so ganz seine Kernkompetenz bisher gewesen. Also da bin ich sehr gespannt, wie er sich da verkauft und wie er vor allen Dingen dann solche Themen nach außen verkauft. Also Vorgänger Robin Benzing war da ein ganz anderer Typ.
Ja, der fast von jetzt auf gleich sozusagen seines Amtes und vor allem seiner Position im Team enthoben wurde. Aber also ich glaube, Herbert hat damit auch Schröders Bekenntnis zur Nationalmannschaft so ein bisschen honoriert, ne? Denn dass er die WM-Quali im Frühsommer mitgespielt hat, das war jetzt nicht unbedingt selbstverständlich. Damit hat er gezeigt, dass er ja auch vielleicht seinen Fans in Deutschland was beweisen will.
Naja, muss er ja auch. Er muss sich ja auch zeigen. Der will sich ja auch ins Schaufenster für die NBA-Clubs stellen, wenn es da einen ordentlichen Vertrag für die neue Saison abzugreifen gilt. Also da wäre er sicherlich gerne mit dabei.
Ja, selbstverständlich. Also das wird schon so sein. Aber Stand jetzt, das muss man ihm zugute halten, nimmt er sein Ego ziemlich zurück. Und davon hat er wirklich eine ganze Menge. Also da ist er eigentlich mit dem 3-stöckigen Bus angereist voller Ego. Und also zumindest aktuell schiebt er da seine persönlichen Befindlichkeiten komplett beiseite. Er beschwört stattdessen immer wieder Teamgeist, lobt es miteinander, die familiäre Stimmung. Ja, da zeigt er für mich auch schon so ein bisschen die Führungsqualität.
Dann wollen wir für das DBB-Team mal hoffen, dass das alles dann auch so klappen wird und vor allem dann auch auf der Platte funktioniert und Schröder nicht wieder wie 2019 bei der WM dann mit untertaucht, sondern eher vielleicht wie bei der EM 2017 auftritt, als er ja Deutschland mit starken Leistungen ins Viertelfinale geworfen hat. Und der damalige Bundestrainer, das war ja Chris Fleming, der hatte nach dem Turnier ja gesagt, also diese Generation um Schröder spielt in den nächsten Jahren um Medaillen. Ja, jetzt haben sie die Chance, das zu untermauern, Schröder allen voran. Ja, und dieses Versprechen, was der damalige Bundestrainer gegeben hat, dann jetzt auch mal einzulösen.
Kommentar.
Weißt du noch, 18. August vor 5 Jahren, was da los war im Sport?
18. August 2017 meinst du, ne? 18. August 2017. Vermutlich ist ein Sack Reis in China umgefallen, aber nein, ich habe ehrlich gestanden, ich habe keine Ahnung.
Ja, da helfe ich dir mal auf die Sprünge. Also da wurde erstmals im deutschen Fußball der Videobeweis eingesetzt Saisoneröffnungsspiel zwischen Bayern und Leverkusen damals. Robert Lewandowski von Charles Arangis an der Schulter gepackt, ging zu Boden und Schiri Tobias Stieler, der ließ das Ganze erstmal weiterlaufen. Aber dann hat ihn der Kölner Keller doch angefunkt. Er hat sich die Szene dann nochmal angeguckt und dann hat er Elfmeter gegeben.
Ja, daran erinnere ich mich jetzt wieder gut, denn den hat Lewandowski natürlich verwandelt. Aber das ist schon krass, ne? Über Lewandowski reden bei Bayern schon fast keine mehr. Das ist quasi, der ist aus den Augen und aus dem Sinn dann, weil die Bayern ja auch ohne ihn treffen. Das hat man sehr deutlich gemerkt. Daran hat man sich jetzt schnell gewöhnt, dass der weg wollte und jetzt auch weg ist. Aber das mit dem VAR, da wird man in den nächsten Jahren, also da wurde man in 6 Jahren nicht richtig warm damit und man wird es wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht.
Nee, ich fürchte auch, der bleibt für Spieler, Funktionäre, Fans, Medien, alle, die da irgendwie mit zu tun haben, ein absolutes Reizthema.
Ja, ich fand es ja ganz witzig, was Peter Knebel, der Schalker Sportvorstand, neulich gegen den VAR gesagt hat. Da säßen lauter Kaufhausdetektive im Keller, immer auf der Suche nach einem bisher unentdeckten Vergehen.
Ja, das ist das große Problem des VAR. Der soll ja eigentlich nur bei klaren Fehlentscheidungen eingreifen. Es ist nur blöd, dass eben gar nicht klar ist, wann eine Fehlentscheidung klar ist. Also da gibt's ja tausend und eine unterschiedliche Auffassung.
Ja, und eben auch bei Fehlentscheidungen, also was ist eine Fehlentscheidung? Ne? Manchmal greift er ja eben auch gar nicht ein, wo man sagen müsste, das hätte doch wenigstens im Keller gesehen werden müssen. Denn wir haben ja auch die Wiederholungen. Also, was ist die Lösung? Wieder abschaffen den Kram? Also, wenn das in 5 Jahren nicht gelungen ist, Einheitlichkeit hinzubekommen, oder was meinst du?
Ja, so krass würde ich das jetzt nicht sehen, aber klar, gibt natürlich Argumente gegen ihn.
Naja, Verlust von Emotionen sagen ja viele, ne? Wegen des verzögerten Torjubels. Davon kann ich selbst ein Liedlein singen, ja, als Stadionsprecher. Wenn du immer erst warten musst, was wirklich entschieden wird und bis das Tor freigegeben wurde, ist deine Position meistens schon auch komplett überholt. Diese langen Wartenzeiten nach dem Check, die nerven einfach. Mhm.
Ja, genau. Und deshalb wollen ja auch den VAR tatsächlich viele wieder abschaffen. Aber dabei ist er eigentlich besser als sein Ruf, denn man muss da mal in die Statistik reingucken. Das, was er erreichen sollte, das hat er eigentlich erreicht. Also er macht den Fußball schon gerechter. In den Ligen werden ja pro Saison so zwischen 60 und 100 Fehlentscheidungen mittlerweile durch den VAR tatsächlich korrigiert. Und wenn da diese Fehlentscheidungen stehen geblieben wären, ja, dann wären manche Resultate eben einfach auch komplett anders nachher ausgegangen. Und ich finde, man muss unterm Strich sagen, er greift vielleicht sogar eher noch zu wenig als zu oft ein.
Naja, ja gut, also das muss man schon auch sagen, klar. Und das ist noch nicht mal auf die schlechte Leistung der Schiedsrichter zurückzuführen, ne? Sondern es sind ja auch wirklich manchmal Millimeter Entscheidungen und das kann das menschliche Auge im Affekt sozusagen gar nicht sehen als Tatsachenentscheidung. Also er hat schon auch seine Berechtigung und man muss sagen, die FIFA, da wird sowieso nicht den ganzen Kram abschaffen, ne? Sollte auch allen klar sein. Der wird mit der halbautomatischen Abseitstechnik ja eher noch ausgeweitet.
Genau, und macht den Fußball eben gerechter. Jetzt muss man aber trotzdem natürlich daran gehen, das Ganze nochmal fein zu justieren, zu optimieren, mehr Einheitlichkeit zu schaffen und vor allen Dingen auch die Entscheidung transparenter zu machen. Wir haben das neulich hier auch schon mal gesagt.
Naja, genau.
Also die Fernsehzuschauer müssen wissen, woran sie sind. Der Fan im Stadion, der wird ja noch weniger abgeholt als die Fernsehzuschauer. Und ich glaube, wenn das alles dann mal umgesetzt wird, dann wird auch am Ende die Akzeptanz steigen. Aber es muss sich dann doch wirklich tatsächlich jetzt langsam mal was tun.
Heute in der Sportgeschichte.
Stell dir mal vor, 12.000 frenetische Zuschauer, der berühmteste Strand der Welt und mittendrin die Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst beim größten sportlichen Augenblick ihres Lebens. Ja, wir erinnern zurück an den heutigen Tag vor 6 Jahren, dem Olympiasieg der beiden in Rio. Ja, das jährt sich heute.
Ja, um 1 Minute vor Mitternacht Ortszeit hat das Finale gegen die beiden Brasilianerinnen Agatha und Barbara, hat das Finale begonnen, aber trotz später Stunde waren Laura und Kira hellwach.
Ja, die hatten ausgiebig Mittagsschlaf gemacht. Also das war ein ganz wichtiger Teil ihrer Finalvorbereitung gewesen. Die wussten ja, dass das sich sehr, sehr lange hinzieht, bis es losgehen würde. Ja, und letztlich war dieser Mittagsschlaf dann der Grundstein für den Olympiasieg, denn die waren trotz später Stunde kaum zu stoppen.
Naja, weder von ihren Gegnerinnen noch von dem gellenden Five-Konzert der einheimischen Fans, das jeden Aufschlag der deutschen Frauen da begleitete. Und so hatten sie nach etwas mehr als 40 Minuten dann den zweiten Matchball, der dann das ersehnte Gold brachte.
Tja, und da sie gut ausgeschlafen hatten, konnten dann auch alle ordentlich feiern. Da konnte die Feiernacht ausgiebig werden und dann entsprechend bis in die frühen Morgenstunden dann gehen. Und ich glaube und ich weiß, ich habe auch damals gehört, da sind einige Caipirinha ja natürlich über die Tresen in Rio gegangen.
Stand jetzt aktuell.
Beachvolleyball an der Copacabana ist natürlich schön, aber Beachvolleyball an einem der schönsten Plätze in Münchens Innenstadt auch nicht so schlecht, findet zumindest unser Reporter Andreas Thies. Der hat das gestern erlebt nach seinem Besuch am Münchner Königsplatz bei den European Championships. Erzählt er uns ein bisschen davon.
Einer der schönsten Plätze, die München zu bieten hat, ist der Königsplatz. Mitten in der Stadt gelegen, gehört er zur ersten Prachtstraße Münchens, der Brienner Straße. Ein Platz, auf dem es im Sommer schon mal Konzerte geben kann, der aber auch für den Autoverkehr freigegeben ist. Schön ist es aber immer, wenn der Platz für andere Dinge genutzt wird. Und da haben sich die Veranstalter bei den European Championships in diesem Jahr was ganz Besonderes ausgedacht. Vor historischer Kulisse werden die Wettbewerbe im Sportklettern und im Beachvolleyball ausgetragen. Für Beachvolleyball wurden 5 Courts errichtet. 2 Courts haben Zuschauertribünen. Der Center Court hat 3 große Tribünen und eine ganz kleine. Warum? Man möchte den Blick auf die Glyptothek, ein Museum für antike Skulpturen, nicht versperren. Und so bietet sich der Zuschauerin und dem Zuschauer ein ganz besonderes Ambiente. Europäischer Spitzensport mit dem Beachvolleyball, vor pittoresker Kulisse und mit der Stimmungsmaschinerie, die dem Beachvolleyball insgesamt anheim ist. Es war für mich ein leicht verzerrtes Bild, das ich dort darstellte. Es war aber extrem beeindruckend anzusehen, wie vor dieser Glyptothek bei allerbestem Wetter gespielt wurde. Die Zuschauenden hatten sich auf diese Unterhaltung vollends eingelassen. So richtig stimmungsvoll wurde es dann aber erst, wenn die deutschen Volleyballerinnen und Volleyballer den Sand betraten. Ansonsten, man muss es so sagen, war es einfach zu warm. Aber man kann sehr schön an den Plätzen vorbeischlendern. Es gibt genug Schatten außerhalb der Courts und verpflegen kann sich der Gast auch sehr gut. Insgesamt also ein stimmungsvolles Ambiente. Und der Münchner Clemens Wickler meinte nach seinem mit Nils Ehlers errungenen Sieg über das dänische Team, dass das Publikum die beiden auch getragen habe. Gut, das muss er wohl auch sagen. Aber wer möchte ihm nach 5 abgewehrten Matchbällen auch widersprechen? Die Beachvolleyball-Wettbewerbe gehen noch bis Sonntag. Um das Interesse in München muss man sich wohl wenig Gedanken machen. Schon am Dienstag prangten die Sold-Out-Schilder draußen vor den Kassenhäuschen.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, diese wunderbaren European Championships in München sind natürlich auch heute ein Tagesthema. Weitsprungstar Malakami Hambo greift ab 20.58 Uhr im Olympiastadion nach dem nächsten Gold. Was meinst du, kann sie ihren Titel nach überstandener Corona-Infektion dann doch verteidigen?
Puh, also in der Quali sah das eigentlich ganz gut aus. Hat sie einen ganz starken Eindruck hinterlassen. 6,99 ist sie gesprungen. Von daher sieht's erstmal nicht so schlecht aus. Also drücken wir die Daumen. Außerdem natürlich Daumen drücken für Konstanze Klosterhalfen. Die hofft auch auf eine Top-Platzierung über die 5000 Meter.
Ja, und bei der Schwimm-EM in Rom springen die Olympiadritten. Das sind Tina Punzel und Lena Henschel heute ab 15.30 Uhr synchron um EM-Gold.
Und ich beim Mixed-Synchron mit Lou Massenberg hatte Tina Punzel ja gestern schon Gold geholt. Also vielleicht gibt's die zweite Goldmedaille. Und Fußball gibt's heute auch noch. Playoff-Hinspiel der Conference League zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Fehervar aus Ungarn. Anstoß ist 20:30.
Auch da habt ihr übrigens bei Stand jetzt in den letzten Tagen Ausführliches dazu gehört. Ja. Wenn ihr es verpasst haben solltet, dann könnt ihr ja gerne nochmal, ich will nicht sagen zurückspulen, sondern zurückspringen im Podcatcher eurer Wahl. Und dann könnt ihr da auch nochmal reinhören. Dann seid ihr bestens vorbereitet. Also, und wir sind selbstverständlich dann morgen früh ab 7.07 Uhr wieder für euch da mit den Themen des Tages. Und ihr sollt bitte gerne dabei zuhören im Podcatcher eurer Wahl oder auf meinsportpodcast.de.
Und ihr sollt abonnieren und bewerten. Und jetzt sagen wir natürlich, wie immer, wir reimen ja immer unseren Schlusssatz. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.